Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu der das Stück anschließenden Podiumsdiskussion und im Namen der Fachgruppe Richter und Staatsanwälte und der Gewerkschaft ÖGV herzlich willkommen heißen. Zum einen versuchen wir, die Umstände deutlich zu machen, unter denen Juristen damals gearbeitet und wohl auch versagt haben. Wir wollen aber auch den Bogen zur Gegenwart schlagen, Juristen, jungen Juristen, alten Juristen, die Verantwortung ihres Berufes deutlich machen, ihnen zu zeigen, dass auch heute ein Widerspruch bestehen kann zwischen den Forderungen der Menschlichkeit und dem, was Gesetz und vielleicht auch Öffentlichkeit vom Richter verlangen. Und wir wollen deutlich machen, dass wir auch heute in unserem Lande eine politische Justiz haben, die sich an den Forderungen der Menschlichkeit messen müssen. Und nämlich beginnen und bitten Herrn Verwaltungsrichter Gehrlich aus seinem Erleben angeordnet zu sagen. Ich glaube, es gehört tatsächlich Mut dazu, nach diesem gut gespielten Stück jetzt umzuscheißen von Emotionen auf die nüchterne Wirklichkeit, wie sie tatsächlich gewesen ist und wie sie sozusagen Gott sei Dank nicht als Richter, sondern als Verteidiger und Protokollführer beim Kriegsweg in Trondheim erlebt habe. Es sind natürlich Fälle irgendeiner Art vorgekommen, auch in der Wehrmachtsrichterkeit. Aber dass man die Wehrmachtsrichter, um das korrekt zu nehmen, pauschal hier als Mörder abtut, wie das in dem Stück geschehen ist, so krass ist das deutlich nicht gewesen. Auf der anderen Seite sind das aber Ausnahmen. Nicht jetzt ja normalerweise ist die Rechtsprechung in relativ vernünftigen Bahnen verlaufen, wenn man die damaligen Verhältnisse bedenkt. Es war ein Krieg, den die Bevölkerung zwar nicht gewollt hat, der aber nun mal da war und der auf Tod oder Leben ging. Und die Wehrmachtsgerichtsbarkeit hat nun mal, nicht nur bei uns, nicht nur in der Nazizeit, in jeder Wehrmacht der Welt, hat sie nun mal die traurige Aufgabe, für die Aufrechterhaltung der Mannesdurft zu sorgen. Das ist der Fall gewesen und da konnte man auch nichts dagegen sagen. Wir haben die Richter vorangehalten haben. Ich selber war froh, dass ich nicht Richter zu sein brauchte, dass ich auf der anderen Seite stehen konnte und aus der großen Zahl von ca. 800 Verhandlungen. Da sind natürlich auch einige Todesurteile wegen Fahnenflucht dabei gewesen. Aber es war, und da war im Kriege tatsächlich nichts zu machen. Was in Trondheim nicht vorgekommen ist, sind politische Sachen. Überhaupt nicht. Die sind entweder von der Truppe schon totgemacht worden, und das kann ich sagen, abgesehen von dem einen deutschen Richter, wären die anderen, die ich kennengelernt habe, hätten in politischen Sachen, wenn sie in die Verlegenheit gekommen wären, hätten sie ihr Bestes gegeben, um sie runterzuspielen und nach Möglichkeit milde zu bestrafen. Es ist auch nur ein einziger Fall in Erinnerung wegen homosexueller Betätigung, die sollte auch schwer bestraft werden, der ist aber milde bestraft worden. Also im Großen und Ganzen ist die Tätigkeit, die ich erlebt habe beim Marinekriegsgericht in Trondheim, in 2,5 Jahren ist die milde verlaufen. Relativ. Es war alles andere als eine Terrorjustiz, wie sie hier, wie man sie nach dem Stück annehmen konnte.
Meyer-Franecke, Herr Gellrich hat eben gesagt, er sei froh gewesen, dass er nicht Richter gewesen sei in jenen Jahren. Sie sind Oberstrichter gewesen. Haben Sie ein Schuldgefühl, wenn Sie uns dazu vielleicht einiges sagen?
Nicht in die Richtung. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich in der Zentrale in Berlin saß. Und ich war ein Jahr Armeerichter einer Armee im Osten. Und als solcher war ich Rechtsberater des Oberbefehlshabers. Habe als Richter selbst nicht judiziert. Ich habe aber einen erheblichen Überblick über die ganze Heeresjustiz bekommen, denn ich war die ersten drei Jahre nach dem Kriege, Leiter der Gnadenabteilung. Da sind also in jedem Monat hunderte, vielleicht sogar mehr als 1000 Akten durch meine Hände gegangen. Und ich kann nur das bestätigen, was hier Herr Gellerich sagt. Wenn Hochhuth behauptet oder den Eindruck erwecken will, die Wehrmachtjustiz sei durch und durch narzisstisch gewesen, so stelle ich dem drei Fragen gegenüber. Wie erklärt er, dass im Jahre 1944, was schon lange vorher geplant war und nur durch Geschick lange hingezogen werden konnte, der Wehrmachtjustiz die Zuständigkeit für sämtliche politische Straftaten entzogen worden ist? Sie ist übertragen auf die Sondergerichte und auf den Volksgerichtshof. 1944 ist fern, ja, das ist eine Tatsache, das steht ja alles fest. Es ist ferner die Besetzungsgerichtsbarkeit im Westen der Wehrmacht entzogen und ist auf die SS übertragen. Und es sind gegen Ende des Krieges sind Ständegerichte begründet worden. Die Ständegerichte haben vorher fast überhaupt keine Rolle gespielt. Also Entzug der politischen Gerichtsbarkeit, der Besetzungsgerichtsbarkeit und Ausschluss von den Ständegerichten. Das beweist ja wohl, wie Hitler über seine Wehrmachtjustiz gedacht hat und nicht wie Hochhuth sich das heute vorstellt.
Aber ich verstehe das nicht, wenn das wirklich so prima war, wie Sie sagen.
Prima hoffe ich nicht.
Naja, also ich darf so angreifbar, verstehe
ich nicht,
weshalb
Ihr Kollege
hier Wissensstätte hätte, wenn
er
in dieser Funktion
gewesen wäre. Ja. Ich glaube, das ist falsch formuliert. Es kommt darauf an, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Es sind damals Tausende von Richtern eingesetzt, die von Haus aus gar nicht Richter waren. Das waren Reserveoffiziere mit Befähigung zum Richteramt. Ein sehr großer Teil dieser Herren, das werden Sie mir bestätigen, waren Rechtsanwälte vom Beruf. Es waren auch Verwaltungsbeamte. Es waren Zivilrichter. Irgendwer musste doch das machen. In keiner Wehrmacht der Welt geht es ohne Militärgerichtsbarkeit. Dazu gehört ja Sachkunde. Es gehört aber auch, wie hier sehr richtig schon hervorgehoben ist, Justiz dazu. Vernünftiger, gesunder Menschenverstand. Und es gibt glänzende Juristen. Wir haben selber über einen solchen diskutiert, der es bis zum Professor gebracht hat. Und in hohen der ein hervorragender Formaljurist war, aber kein Judiz hatte. Und infolgedessen, ob im Gebiet der Strafzumessung, das ist ja eine Frage des gesunden Menschenverstandes, vollkommen versagt hat.
Ich wollte mal fragen, sind das leider der Gnadenabteilung, sind Ihnen ja sicherlich auch sehr viele Todesurteile durch die Hand gegangen und Sie werden ja auch in sehr vielen dieser Fälle für Ablehnung eines Gnadenerweises und Vorhin haben. Halten Sie das heute noch so für richtig?
Ich kann also an Einzelfälle, kann ich mich nicht erinnern. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wenn man Hunderte und Tausende von Sachen bearbeitet hat, aktenmäßig, ich habe doch die Leute nicht vor Gericht gehabt, ich habe ja niemanden verurteilt. Ich kann doch nicht den Inhalt von Tausenden von Akten 35 Jahre lang behalten. Wie denken Sie sich denn das? Hochhuth behauptet, die deutsche Militärjustiz wäre die furchtbarste aller Justizakten gewesen. Aber in Wirklichkeit ist, wenn Sie darüber diskutieren wollen, ich kann Ihnen mit einzelnen Zahlen aufwarten. Nach den Unterlagen, die erhalten geblieben sind, sind bis Mitte 1944 weniger als 10.000 9.800 Todesurteile ergangen. Von denen schätzungsweise 50-60% versprecht worden sind. Das ist eine schreckliche Zahl, das bestreitet niemand. Ich selber habe an solchen Urteilen nicht mitgewirkt. Ich habe im Gegenteil als Leiter der Gnadenabteilung meinen ganzen Einfluss aufgeboten, um Milde und Menschlichkeit walten zu lassen. Entscheidend taten über die Dinge Hitler, der Oberfeldherr des Heeres, und hier im Ersatzheer, wo die hier auf Rechtsanwälte tätig waren, der Befehlshaber des Ersatzheers, Generaloberst Brott. Die hatten die Verantwortung, die hatten aber auch die Verantwortung, die hier vorhin schon hervorgehoben wurde, dafür zu sorgen, dass nicht eine Armee, die uns vor dem Ansturm der Russen im Osten schützen sollte, damit wir nicht überrollt wurden, mit entsetzlichen, unabsehbaren Folgen, dass diese Truppe nicht zusammenbrach. Das ist doch der Sinn auch einer Wehrmachtgerichtsbarkeit. Nämlich, die Manneszucht aufrechtzuerhalten im Rahmen der Gerechtigkeit. So ist doch die Sache. Und das ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Ich wünsche niemanden von Ihnen, in diese Lage zu kommen. Es sind aber Tausende von Rechtsanwälten, von Verwaltungsbeamten, nur weil sie hier nach dem Gesetz die Befähigung zum Richteramt hatten, dazu hinkommandiert zu den Kriegsgerichten und haben als Kriegsgerichtsräte tätig werden müssen. Und unsere Aktiven hatten natürlich eine wesentlich bessere Praxis. Auch unter jenen hat es vereinzelt Nazis gegeben. Die weitaus meisten der aktiven Richter waren aber, so wie es bei mir gewesen ist, aus dem allgemeinen Justizdienst oder auch aus dem Verwaltungsdienst ausgeschieden, weil sie Schwierigkeiten mit der Partei gehabt haben. Das sind keine Redensarten von mir. Hier Herr Dr. Kramer hat Unterlagen von mir darüber. Das ist ja nachgewiesen. Ich bin daraufhin unmittelbar nach dem Zusammenbruch ohne Entnazifizierung im Braunschweig wieder angestellt worden, weil den Engländern diese Unterlagen vorgelegt worden sind. Also ich rede hier nicht, um mich zu entschuldigen, sondern ich möchte hier mal objektiv Tatsachen feststellen.
Halten Sie denn aus heutiger Sicht jedenfalls einen Großteil der damaligen Todesurteile für richtig?
Man muss diese Dinge ex sunc entscheiden. Es drehte sich damals darum, dass verhindert wurde, dass unser Volk nicht vermeint wurde. Wäre der Vormarsch der Russen ein Jahr früher erfolgt, wäre Europa bis zum Atlantik überrollt und kommunistisch geworden.
Darf ich vielleicht fragen, wären dann auch in einem weiteren Kriege Todesurteile gegebenenfalls notwendig?
Es sind in allem,
was im Osten hält, doch wohl an, wenn ich das nicht sehe, ja?
Ich bin kein Prophet, ich kann nur sagen, dass in allen Wehrmachten, auch im letzten Kriege, zahlreiche, und zwar weit mehr Todesurteile gefällt sind, als Hochhut sich das vorstellt.
Darf ich jetzt vielleicht mal damit so ein bisschen Abwechslung hineinbekommen,
ja.
Herrn Roder und
Schmerz. Zur Geschichte vielleicht nur ein Korrekturhinweis, da vom Ansturm der Russen aus dem Osten die Rede war. Es sind doch zuerst Deutsche nach Stalingrad marschiert. Und nicht die Russen nach Stuttgart. Da ich im Jahre 46 geboren bin, will ich also zur Kenntnis nehmen, dass alles seine rechtsstaatliche Ordnung hatte. Wir haben Beispiele gehört, hier am Tisch, Beispiele für die Barbarei des Legalen, die nahtlos übergeht in die legale Barbarei, was nach 20, 30, 40 Jahren immer noch gerechtfertigt wird. Ich nehme also hin, dass alles seine Ordnung hatte und dass es eigentlich lauter Antifaschisten waren, die an den Plätzen, wo sie gearbeitet haben, das Schlimmste verhütet haben. Ich möchte also auf die Vorkriegszeit und die Kriegszeit nicht eingehen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Geschichten erzählen, die allgemein bekannt sind, aber trotzdem kaum jemand kennt. Darüber, was die deutsche Justiz nach dem Krieg angestellt hat. Ich bin einer der wenigen Journalisten hier gewesen, die sich vor etwas mehr als einem Jahr, für die Verjährung ausgesprochen haben. Ich bin für die Verjährung gewesen, um diesem Mummenschanz ein Ende zu bereiten, damit die deutsche Justiz nicht länger die Chance bekommt, so zu tun, als täte sie was, um die Nazis zu verfolgen und zu bestrafen. Ich habe aus amtlichen Unterlagen, die jedermann im Justizministerium beziehen kann, damals eine kleine Statistik zusammengestellt, beziehungsweise nur abgeschrieben aus amtlichen Zahlen. Daraus will ich Ihnen ein paar Beispiele vorlesen, was dieser rechtsstaatliche Justiz nach dem Krieg, also in einer Zeit, die meisten von Ihnen hier eher betrifft als die Kriegszeit, angestellt hat. Es hat vom Mai 45 bis Dezember 77, dieser Zeitraum ist statistisch erfasst, 84.400 Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte Personen wegen NS-Verbrechen gegeben. 84.400 Verfahren. Davon wurden 74.200 Verfahren aus den verschiedensten Gründen eingestellt. 6.400 Angeklagte wurden rechtskräftig verurteilt, 6.432 ganz genau, von 84.000 Ermittlungsverfahren. Davon 12 zum Tode, also bis das grundgesetzliche Verbot der Todesstrafe in Kraft hat, 114 zu Geldstrafen und 144 zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Die anderen bekamen zeitlich begrenzte Freiheitsstrafen. Das heißt, die ganze kriminelle Energie des Nazireiches wurde von 6.432 Menschen geleistet. Sie haben die Gaskammern gebaut und die Züge gefahren. Sie haben das Zyklon B-Gas in die Schächte geschüttet. Sie haben die Einsatzgruppen gebildet. Sie haben Zigeuner, Juden, Homosexuelle, Bibelforscher und Widerstandskämpfer exekutiert. 6.432 Menschen. Der Rest der Nation kann sich die Hände in Unschuld waschen. Dabei muss ich noch bemerken, dass diese Statistik, die von 6.400 Urteilen ausgeht, noch viel günstiger aussieht, als sie es tatsächlich ist. Dafür nur zwei Beispiele. Ein SS-Sturmbannführer, der wegen Beihilfe zum Mord in 320 Fällen angeklagt war und auch schuldig befunden wurde, bekam von einem Hamburger Gericht 4 Jahre. Gleichzeitig mit diesem Urteil verfügte das Gericht Haftverschonung. Ein SS-Oberscharführer wurde in Hannover wegen Beihilfe zum Mord an 900 Juden zu 2 Jahren Haft und 5000 Mark Geldstrafe verurteilt. Die Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, so als würde dieser Mann jemals überhaupt noch die theoretische Möglichkeit bekommen, solche Verbrechen noch einmal zu begehen. Ich will noch 2 ganz konkrete Fälle erzählen, die wirklich zeigen, zu welchen Kopfständen und zu welchen Luftsprüngen dieser Justiz imstande ist, um damit nicht abzurechnen, was sie mit zu verantworten hat. In Kiel wurde ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar von der Anklage freigesprochen, russische Zivilisten in einem Gaswagen, in den die Ausgangsgase geleitet wurden, grausam und heimtückisch ermordet zu haben. Das Gericht befand, dass bei der Einschließung in die Gaswagen die Bewusstlosigkeit 60 bis 90 Sekunden nach Einleitung der Gase eintrat, wobei die Opfer Schwindelgefühle und leichte Krämpfe verspürten, was allerdings für die Annahme von Grausamkeit nicht ausreicht. Das Gericht meinte in der Urteilsbegründung außerdem, die so getöteten Russen seien nicht arglos gewesen, sondern hätten von der Existenz des Gaswagens gewusst. Damit entfiel auch das Tatbestandsmerkmal der Heimtücke. Ebenfalls in Kiel wurde vor ein paar Jahren ein SS-Obersturmführer freigesprochen, dem die Beihilfe zur Ermordung von 417 Menschen im besetzten Russland nachgewiesen worden war. Das Gericht befand, der Mann habe aus Pflichtbewusstsein und nicht aus niederer Mordgesinnung gehandelt. Und einer der wahnsinnigsten Fälle, er ist festgehalten worden in dem Buch Der Mord am Bullenhuter Damm, kommt aus Hamburg. Da stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen einen SS-Mann ein, der 20 jüdische Kinder an Heizungsrohren hat aufhängen lassen, mit der Begründung, dies sei nicht grausam gewesen, denn, wörtlich, den Kindern ist über die Vernichtung ihres Lebens hinaus kein weiteres Übel zugefügt worden. Diese Beispiele ließen sich verlängern und diese Geschichten zeigen die Kontinuität eines gewissen legalistischen Denkens. Ein Denken, welches wirklich in dem Vielgängersatz die angemessene Wiedergabe gefunden hat. Was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein. Das war eine genialische Formulierung. Aber die Gegenseite dieser Formulierung ist die Erkenntnis, was ist eigentlich schon die Bader-Meinhof-Bande gegen diesen Justizapparat.
Als Letzten darf ich Dr. Kramer bitten und nicht unhöflich sein, wenn ich sage, nicht zu lang bitte.
Ich habe vor ungefähr 15 Jahren zum ersten Mal ein Hinrichtungsprotokoll im Original aus dem Jahre 1944 gelesen. Und das war nicht eine Hinrichtung, sondern es hat mindestens 12.000, vielleicht viel mehr, Hinrichtungen gegeben bei der deutschen Wehrmacht aufgrund von kriegsgerichtlichen Urteilen und mindestens 16.000 Urteile des Volksgerichtshofs und der Sondergerichte. Alle rechtsstaatlich oder jedenfalls rechtskräftig, ich habe mich versprochen, in allen ging es immerhin aufgrund eines ordnungsgemäßen Verfahrens, wie man oft lesen kann, zu. Hochhut zieht ja in dem Stück immer wieder Parallelen zwischen einst und jetzt. Und in den üblichen Reden von Ministern und Gerichtspräsidenten wird immer wieder in der üblichen gegenseitigen Selbstbeweihräucherung versichert, wie demokratisch unsere heutige Justiz ist. Man wird dabei nur selten wirklich konkret. Und ich möchte mich an diesen Selbstbestätigungsakten nicht beteiligen. Ich meine allerdings, dass wir heute viel mehr Juristen haben als früher, die Widerstand leisten würden. Aber zugleich sage ich, es würde genug geben, bei denen die Mechanismen funktionieren würden. Und die willig und aus Überzeugung auch heute wieder einen Strafrechtskurs mitmachen würden, in dessen Verlauf wieder drakonische Strafen bis hin zur Todesstrafe für Bagatelldelikte eingeführt werden könnte. Oder jene 12.000 oder mehr Todesurteile der Wehrmachtskriegsgerichtsbarkeit werden von manchen Richtern vehement verteidigt mit dem Argument, keine Streitmacht komme ohne solche Kriegsgerichtsbarkeit aus. Ich fürchte, wenn der in Artikel 97 Grundgesetz vorgesehene Verteidigungsfall eintrete, dann könnten wir wieder eine Kriegsgerichtsbarkeit haben. Hier würde es nicht an Richtern fehlen, die wieder eine Inflation von Todesurteilen herstellen würden. Es wäre verfehlt, diese Juristen von damals, auch die mit solchen Exzessurteilen als Nazis zu bezeichnen. Das wäre nämlich eine Verharmlosung. Man könnte nämlich dann denken, das kann anderen Juristen nicht passieren. Das Schlimme ist aber, die meisten dieser Juristen, die damals eine Inflation von Todesurteilen herstellten, die hatten eben genau dieselbe Ausbildung erhalten wie unsere Juristen von heute. Eine Ausbildung, an der sich nichts geändert hat. Und deswegen meine ich, es wäre verfehlt, diese Richter als Nazi-Richter zu bezeichnen. Das wäre beinahe eine Entschuldigung. In der Juristenausbildung ist von der NS-Justiz heute so gut wie überhaupt nicht die Rede. Von den rund 2000 Richterfortbildungstagungen, die wir in der Bundesrepublik gehabt haben, hat sich keine einzige, auch nur in einem einzigen Vortrag, mit der NS-Justiz beschäftigt. Es wird abgewehrt, man will davon nichts wissen.
Meine Damen, meine Herren, Herr Intendant Fleckenstein hat auf ein eigenes Statement verzichtet. Er steht uns aber gern, Zurückfragen zur Darstellung des Stückes zur Verfügung zu können. Deshalb mit Ihren Fragen an das Podium beginnen.
Vielleicht einen Satz, wenn Sie sagen, alles bisher gesagt, meine Damen und Herren, für mich eine Bestätigung ist, die notwendig war, die Sie in den Haus führen.